Ja, heute ist der zweite Teil ja von meiner Predigtreihe. Und aber der große Übertitel ist Das Herz des Königs. Und heute der Untertitel Gefallen. Das Wort Gefallen ist aber so schön doppeldeutig. Für mich kann man meinen, im Sinne von etwas kann mir gefallen, wie Silvia das gesagt hat, das gefällt euch denn. Was gefällt euch an einem anderen Mensch? Was ist euch wichtig? Oder? Vertrauen, Verständnis, Authentizität, Sympathie. Aber das Wort Gefallen kann auch Fallen bedeuten, im Sinne von Umkehren. Und manchmal gefällt uns etwas und das bringt uns zu Fall. Und um das geht es heute eigentlich auch in der Predigt. Gar nicht nur PowerPoint haben. Stimmt das nicht so? Okay, gut. Machen wir so. Gar kein Problem. Es geht heute, also aber letztes Mal, gehen wir mal schnell zurück zu letztes Mal. Letztes Mal habe ich ja vom Herz vom König erzählt. Und warum, nach welchem Maßstab Gott eigentlich seine Leute auswählt. Dass er eben aufs Herz schaut und nicht zwingend darauf, dass man der Größte oder der Stärkste ist. Aber die Herzen der Menschen, die sind eben nicht nur rein. Wo Licht ist, da gibt es einen Schatten. Oder? Und auf uns Menschen bezogen stimmt das. Oder? Gott ist das absolute Wert, das eben nur das Licht und darum ist er absolut rein. Aber für uns, gibt es einen Schatten im Herz. Und der David, ein grosser König, Mareike hat gesagt, dass es so bekannt ist, dass wir heute über ihn schwätzen, der hat auch Fehler gemacht, sogar ziemlich heftige. Und ich möchte heute eigentlich über den grössten Fehler von David reden. Die Geschichte, wo wir jetzt drauf sprechen können, die spielt einige Jahre später, nachdem vom letzten Mal, oder? Das ist der David noch ein Jüngling gewesen. Mittlerweile ist er ein gestandener Mann und ein König. Er sitzt jetzt auch völlig auf dem Thron. Das ganze Land ist unter seiner Herrschaft. Der Saul, sein Vorgänger, ist verstorben. Und auch keiner von Saul seinen Nachkommen hat sich eigentlich als König können durchsetzen und so hat der David sich als König können behaupten. Auch der Samuel, der Prophet, ist zum Zeitpunkt von dieser Geschichte schon verstorben. Und so ist der David eigentlich auch der Hauptcharakter geworden vom ganzen zweiten Samuel-Buch. Aber jetzt zu dieser Geschichte. Israel hat sich im Krieg befunden. Aber völlig unüblich eigentlich hat David gefunden, ich bin daheim. Gehen wir kämpfen, er hat seinem Herrführer Joab gesagt, vertrau dir, du machst das schon. Ich bleib daheim, ich mag gerade nicht so gut fliegen. Und so hat eben Joab von der Gute gegangen und ist in Schlacht gezogen gegen die Ammoniter und hat dann ihre Hauptstadt Raba belagert. Israel ist mittlerweile eigentlich zu einem grossen Reich unter dem David seine Herrschaft mutiert und der hat einiges können erobern. Vieles von dem, was eigentlich schon Gott auch im Land auch zugesagt hat, den Israeliten, die sie nicht suchen konnten. Und hat eigentlich eine recht grosse Ausdehnung unter dem David erreicht. Aber eben der David ist daheim geblieben. Und ja, dann hat er mal so ein Mittagsschläfchen gemacht, oder vielleicht hat er auch gefunden, es läuft den ganzen Tag. In jedem Fall steht in der Bibel, dass er am Obig aufgestanden ist und ist über das Dach gelaufen. Vielleicht hat er auch die viele Obig-Preise genießen. Es ist nicht so genau bekannt, wieso er das gemacht hat, aber jedenfalls ist er über das Dach gelaufen. Und als er da rumläuft, sticht ihm plötzlich eine Frau ins Auge. Die hat ihm eben gefallen. Oder sie ist sich nämlich gerade am Wäschen gewesen. Anscheinend hat er David das ja ansprechen gefunden und hat liquidiert. Sie hat die Interesse geweckt. Ja, eigentlich sogar seine Begierde. Und so hat er sich bei seinen Dienern erkundigt, wer ist denn die Frau? Und die haben gefunden, das ist Bathsheba. Das ist die Frau von einem von deinen Offizieren, vom Uria. Und dann hat so David gefunden, ja gut, schick jetzt mal nach her. Und ich kam. Und sie haben die Nacht zusammen verbracht, haben miteinander geschlafen. Aber die Nacht war nicht ohne Folge. Bathsheba ist schwanger geworden. Und so hat sich der Ehebruch nicht mehr vertuschen. Schwangerschaft ist ein auffallendes Merkmal. Und wenn der Mann gerade im Krieg ist, ist es kann man den Heinz und Lenz zusammenzählen. Also der David müsste sich irgendetwas überlegen. Was mache ich jetzt? Und so hat er sich einen Plan überlegt. Ja, am besten, ich lasse den Uria, guck vor Franz hoch und unter irgendeinem Vorwand und dann schicke ich ihn heim und dann werden alle denken, dass sie sind, weil er schon einmal hier daheim war. Und dann gemacht, hat der Uria unter dem Vorwand bekommen, dass er einen Frontbericht liefern soll, wie es soll laufen. Und Uria hat vor und dann gesagt, ja, das und das, und so läuft. Ich dachte, ja, gut, gut. Also, danke vielmals. Du kannst jetzt so weit heimgehen, mach dich gemütlich mit deiner Frau, entspann dich, und dann kannst du morgen wieder zurück. Blöderweise ist Uria sehr korrekt. Der hat gefunden, hey, solange meine Freunde und meine Kameraden an der Front kämpfen und im Zelt schlafen und am Boden schlafen, dann gehe ich doch nicht heim mit meiner Frau. Nein, ich schlafe bei der Palastwacht hier und mache das ganz schön sauber, oder? Dumm gelaufen für den David. Was macht ihr jetzt? Er hat sich dann überlegt, ja gut, brauchen wir Plan B. Was funktioniert in so Situationen immer? Alkohol. Also, hat der Uria wieder zu sich eingeladen, und dann haben sie zusammen sich Wein geführt, bis sie in einem erheiterten Zustand sind. Und der David hat wahrscheinlich so gedacht, yes, jetzt habe ich ihn so weit. Ich bin so betrunken, jetzt macht er das, was er will. Blöd ist nur, dass Uria immer noch so korrekt ist, dass ich gefunden habe, nein, ich fange nicht heim zu einer Frau. Wenn meine Kameraden an der Front das nicht können, dann mache ich das auch nicht. Ich fange wieder zu der Palastwacht zu schlafen. Jo. David hat mich von einem etwas langsam, schwierig. Er ist anständig. Und so hat er einen weiteren Plan gefasst. Ich glaube, es ist endgültig. Er hat eine Nachricht von Joab geschrieben. Und er hat die Nachricht am Uria mitgegeben und ihn zurück am Front geschickt. In dieser Nachricht ist gestanden, dass der Joab, der Uria, an die vorderste Front stellen soll. Dort, wo Kämpfe am schlimmsten sind. Und dann soll das Signal zum Aufzug geben, aber so, dass es Uria nicht zwingend merkt. Und dann wird er sicher sterben. Joab hat den Befehl dann ausgeführt und hat David darüber informieren lassen. Dann hat er in Bathsheba natürlich auch, und Bathsheba hat dann ihre offizielle Durchsicht abgehalten, ist dann so, aber auch hat David sich in den Palast holen und dann hat er sich eine Heirat und so. Hätte es noch gerade so fast mit der Schwangerschaft. Dann meinen, ja, alles gut gelaufen. Gerade nochmal so gerettet. Aber Gott hat das natürlich nicht gefallen. Die Tat von David hat Gott nicht gefallen, sogar. Der David hat gerade mehrere Fehler gleichzeitig begangen. Ehebruch. Er hat Heuchelei betrieben, Peinlichkeiten, eigene Intrigen gefunden. Wo er einen Mord geändert hat, einen kaltblütigen Mord. Wie hätte er so weit kommen können? David ist doch ein Mann nach Gottes Herz. Und vor allem hat er David doch gewusst, wie es mit seinem Vorgänger gelaufen ist, im König Saul. Und dass er durch die Fehlverhalten das Königtum verloren hat. Und dass Gott den Saul eben verworfen hat. Beim Saul ist es so gewesen, dass Gott hat am Saul, eben am Vorgänger von David, dem ersten König von Israel, gesagt, den Auftrag Samuel, noch damals, den Auftrag erteilt, den Bann über den Amalekiter vollstrecken. Damit ist gemeint eigentlich, dass er sie wirklich bis zum letzten Mal hat genießt. Mann, Frau, Kind und auch alles Sie. Das ist so ein Teil von Gottes Gerichte auch, weil die Amalekiter haben damals Israeliten recht Schwierigkeiten gemacht, wo um einen Auszug gegangen ist aus Ägypten. Und das ist wie so, das eben das Urteil von Gott für die Tat damals. Und so ist das auch ausgezogen und hat mal angefangen durch zu kämpfen und zu kriegen. Aber wo man dann so gefunden hat, ja, also das beste Vieh, das können wir ja behalten. Und auch der König von damaligen Kyprus, Agag, ja, dann nehmen wir uns einfach mal gefangen und schauen dann mal weiter. Der Saul hat mit völlig gekocht. Oder? Und das hat man schlussendlich das Königtum über Israel gekostet. Aber David, der hat die Geschichte kennt. Der hat gewusst, was so schief gelaufen ist beim Saul. David hat einfach gesagt, der Beste wissen, oder? Ich meine, lass Gott so etwas nicht einfach zu. Wenn so ein Fehlverhalten gerade noch beim König, dem Vorbild vom Volk, passiert. Und so hat Gott den Nathan zum David geschickt. Der Nathan ist ein Prophet in der Zeit. Und der Nathan, der macht das clever. Der erzählt nämlich vom David die Geschichte. Und er erzählt ihm von einem Riesenmann und von einem armen Mann. Der Riesenmann, der hat viele Schöße gehabt, viele Rinder und sowieso ist es dem gut gegangen. Aber der arme Mann hat nur ein Schöfle gehabt. Aber das hat er geliebt. Und das hat er sich gekümmert und hat sich sehr Mühe gegeben mit dem. Und eines Tages kommt der Gast zum Riesenmann und es übt sich, dass man dem ein bisschen Essen gibt und so. Und dann hat der Riesenmann gefunden, meine Schöfle, die sind mir zu schade dabei. Ich nehme das vom Armen. Und er hat am Armen das Schöfle weggenommen, geschlachtet und es seinem Gast essen gegeben. Wo der David die Geschichte gehört hat, hat er gefunden, der Mann, der das gemacht hat, der soll sterben. Und er muss dem armen Mann das vierfach zurückzahlen, die Schöfle vierfach zurückzahlen. Und jetzt lässt der Nathan am Bombenplatz. Du bist der Mann. Gott hat dich zum König gemacht und dir alles gegeben. Und dann wären wir bereit, dir mehr zu geben. Und du dankst ihm, indem dass du eine Frau verführst oder eine Frau zu dir nimmst und ihren Mann in den Tod schickst. In dem Moment passiert ihm David etwas. In dem Moment realisiert er, was er eigentlich wirklich gemacht hat. Er sagt, ich habe mich versündigt gegenüber dem Herrn. Er gibt die Sünde zu, er begreift, dass es nicht nur eine menschliche Tat ist, sondern auch ein Akt gegen Gott. Ein sündiger Akt gegen Gott. Und der Nathan fährt fort und sagt, es wird Unheil über die Haus kommen. Also Haus ist auch Familie schlecht gemeint. Und das Schwert wird mit Leichen von dir. Also er wird mit Gewalt und mit Auseinandersetzungen und Konfrontationen und Konflikt wird er ja immer wieder Auseinandersetzungen haben in diesem Bereich. Und wird sogar Unheil in seiner eigenen Familie kommen. Und eben von seinen Nächsten wird dann David seine Frauen nehmen. Aber nicht so wie er in Heimlichkeit und die Personen das machen am helllichten Tag. Vor allen Augen. Bei dieser Konfrontation aber passiert ihm David etwas. Und von den Schultern gekämpft hat, bereut er aufrichtig, was er da so hat. Er bereut aufrichtig im Herzen, was er da hat. Gott sieht das. Und Gott sagt, ich nehme Schuld von dir. Und ich lasse dich am Leben. Aber das Kind von dir und der Bathsheba, das wird sterben. Und auch die anderen Konsequenzen, die ausgesprochen worden sind, die bleiben bestehen. David ist also mit dem Leben noch einmal davor gekommen. Aber, also, und er hat auch sein Königstum verhalten. Aber wieso? Wo ich noch ein kleiner Bub war, habe ich nämlich immer gefragt, was David gemacht hat, ist viel schlimmer, wie das, was er selbst gemacht hat. Der Saulus hat einen Auftrag nicht ganz korrekt ausgeführt. Und der David, der begeht einen Ehebruch und ermordet jemanden eigentlich. Das ist doch viel schlimmer. Wieso verliert der eine das Königtum und der andere das Kalte? Oder, und ich bin natürlich ein kleiner Bruder, der David hier, das ist mein Held. Das ist der Typ, oder? Und das habe ich nicht so ganz befreien davon. Und eben meine menschliche Gerechtigkeit, wenn man gesagt hat, was der David gemacht hat, das schlimmer war, als das, was der Saul gemacht hat. Und trotzdem muss es ja einen Unterschied gegeben haben zwischen diesen zwei Männern. Dass der eine als König verworfen wird und der andere nicht. Der Unterschied liegt bei dem einen Merkmal, nach dem Gott von David erwählt hat. Im Herzen. Das kristallisiert sich aus, wenn die beiden nebeneinander gestellt werden, die beiden Männer. Oder wenn sie gestellt werden eigentlich von ihrem Gegenüber, von dem Propheten. David ist ja vom Nathan konfrontiert worden mit seiner Sünde. Und der Saul ist von Samuel später dann konfrontiert worden. Und der Samuel hat ihn, der hat damals so, ja, von Gott geschickt worden, wo der Saul am Weg lässt, mit Samuel ein Zeitstopp. Und dann hat er so gefunden, hey Saul, ich höre das Öl nicht mehr. Und die Mühe hat nicht alles dort abgelassen. Er hat gesagt, ja, nein, das ist das Beste vom Besten, aber aufhalten, weil das können wir ja Gott opfern. Dann hat er gesagt, Samuel, das ist nicht gut gemacht. Das ist nicht die Aufgabe, die Aufgabe ist, alles zu vermissen, das Volk zu kriegen von dieser Erde. Er sagt, das ist auch, ja, weiss, das nicht können machen. Wie weiss, die Aufgabe, wenn ich den Männern gezeigt habe, dass ich für die besten Sachen tun nicht noch mitnehmen. Das ist, ja, weiss, das ist nicht so einfach. Und dann sagt er zu Samuel, glaubst du, Gott hat dir diese gefallen, an Opfer, wie an dem, dass man ihm tut. Man muss sich nur überlegen, dass Opferung eigentlich ein Akt vom Gottesdienst ist, ein Akt von Anbetung und von Ehrfurcht. Und da sagt der Samuel ganz schnell hart, hey, das ist Gottes Tod am Lustigen. Und der Saul sagt ihm schon, ja, gut, ich habe gesündigt. Komm, das verbiss du mir, und dann sind wir zusammen den Herr arbeiten. Und Samuel sagt, hey, nein, du hast Gott verworfen. Du hast eine ganz klare Anweisung von Gott echt missachtet. Und das bewusst. Und er sagt, so wie du Gott verworfen hast, dann verwirft er jetzt dich als König. So hat er Saul sein Königtum verloren. Auch durch seine Reaktion. Der Saul hat nicht wirklich aufrichtig bereut, was er gemacht hat. Und im Herzen immer hat er gemeint, ich habe ja eigentlich richtig gehandelt, das ist okay. Aber das ist nicht. Er hat gegen den Willen vom Herrn, gegen das Herz vom Herrn gehandelt. Und eben so wie der David erst bei der Konfrontation mit dem Nathan ausmacht, dass ihre Sünde, dass er eben nicht nur das Menschliche gemacht hat, sondern sich auch gegen Gott versündigt hat. Wo er erst in dieser Konfrontation begreift, dass er aufrichtig bereut und er bußfertig Herz zeigt. In dem gleichen Moment, wo der Saul von Samuel konfrontiert wird, in dem Moment kann man das nicht ernst nehmen. Die Reue von Saul. Dass es eine aufrichtige Reue ist. Und der David hat es aber nicht nur mit der Zunge bekennt, dass er reumütig ist, er hat es auch mit dem Herzen bekämpft. Die Reue von dem gefallenen Herz, das macht so wirklich den Unterschied. Aufrichtigkeit von Reue. Der David hat es besser wissen sollen, oder? Die Frage habe ich mal aufgeworfen. Und jetzt möchte ich es dann noch etwas anders stellen. Müssen wir es eigentlich nicht auch mit besser wissen? Ich glaube, die Frage drängt sich unter Christen noch recht schnell aus. Ja, das ist richtig und das ist richtig und das ist falsch. Und eigentlich sollte man es doch besser wissen. Und eigentlich wissen wir, dass man doch eigentlich nur erschreckend oft Geschichte weiß. Und ich finde es gerade beruhigend, dass ich weiß, dass es jemand wieder da ist, aber auch einmal Gottes, dass er ausgesichert ist. Man ist nicht, ich schiebe auch noch, ich habe das Gefühl, dass ich noch schnell, wenn ich mich aufrege, wenn ich zu Arne gefahren bin, bin ich in den Kaiser gefahren und habe gedacht, einer kommt noch und dann hat das Boot ab raus und dann denke ich, so blinkst du nicht. In dem Moment habe ich nicht gerade blind in Liebe gelebt, das ist ja nicht gerade etwas mega schlimm, aber du hast gemerkt, ja, ich könnte mir Verständnis haben, wie oft bin ich nicht blind. Oder? Ich schiebe auch mit der Kleinigkeit. Doch schlussendlich ist unsere Schwäche, wo uns auch die Menschen macht. Wären wir nicht schwach, und so grüßt ihn Gott. Und unsere Schwäche kann Gott uns seine Gnade wunderbar zeigen. Ich will damit nicht sagen, dass nicht auch unsere Stärke von Gott kommt, aber uns ist das mir immer Stärke, das Geschenk, das Gott in uns hineingelegt hat. Und in diesem Moment sollen wir dankbar sein dafür. Aber sind die Momente von Schwäche, wo wir seine wahre Gnade und seine wahre Tragen, sind die Momente, wo wir das verspüren. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, schrieb der Paulus mal, dass Gott ihm das gezeigt hat. Und genauso, wie Gott irgendwie auch die Reich bauen, habe ich auch nicht das Gefühl. Er setzt nicht auf perfekte Menschen, sondern er setzt auf Menschen. Durch Jesus hat er uns die Sünde vergeben, hat uns befreit und uns frei gemacht. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir mit der Mentalität von Saul können leben, nach dem Saul-Prinzip. Naja, ich kann die Ehe brechen, Gott vergibt mir den schon. Funktioniert das, oder? Das ist easy. Nein, so läuft es eigentlich nicht so. Ich habe dem Saul zum Beispiel warnt uns vor dem Denken. Und gleichzeitig zeigt uns am David zum Beispiel, wie Gott Verfehlungen wieder in die richtige Bahn lenken kann. Das gutfertige Herz bleibt bestehen. Das Selbstprinzip basiert eben nicht auf Gute, sondern auf Egoismus. Ich kann alles machen, Gott wird mir so vergeben. Das Davidsprinzip basiert auf echter Reue und dem Bewusstsein, dass Gnade ein Geschenk ist. Es ist doch ein bisschen, ich versuche aufrichtig und gottgefälliges Leben zu führen, akzeptiere aber auch mein eigenes Scheitern, meine Schwäche. Heißt es jetzt, dass der Saul der schlechtere Mensch ist? Das würde ich so nicht behaupten. Gott hat den Saul schließlich lediglich noch Königswürde genommen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Saul am David Kronen überlassen hat und man merkt so, wo dann der David zum König Saul geworden ist und dann der Goliath besiegt hat, dass der Saul ihn langsam als Bedrohung wahrnimmt. Und statt dass man als Bedrohung hätte wahrnehmen können, kann man sagen, hey, Gott hat mir gesagt, ich habe Königswürde verloren. Und wenn das meine Nachfolge ist, dann kann ich ihm das übertragen. Wenn er so reagiert hat, hat dem Saul sein Leben vielleicht einen ganz anderen Verlauf genommen. Wenn er sich nicht an die Krone geklammert hat, hat er vielleicht nochmal etwas ganz Großes von Gott dürfen erleben. Nochmal den vollen Segen Gottes dürfen erfahren. Und auch die volle Vergebung. Ja, Gott vergibt gern. Aber eben der Mensch selbst, ich glaube, der hat er nicht verworfen. Und auch am selben Beispiel, auch das Beispiel, das Denken gibt mir wieder Hoffnung. Vielleicht kostet unser Fehlverhalten, unsere Sünde kostet vielleicht den Preis, manchmal. Ein Ehebruch kann eine Scheidung zur Folge haben. Auch wenn man es miteinander vergibt, vielleicht kann man sagen, das Vertrauen ist nicht durch, es kann die Ehe nicht mehr passieren. Oder wenn man sich aber betrinkt und Auto fährt und die Ehe überfährt, der ist überfahren, das steht nicht wieder auf, nur wenn es offen bereut. Es gibt Konsequenzen. Es wird nicht immer alles nur besser, wenn es bereut. Konsequenzen, handeln hat Konsequenzen. Man sagt ja immer, auf Aktion folgt Reaktion. Wenn man so ein bisschen das Beispiel will nehmen. Oder? Heißt das jetzt aber, dass man in einem Druck leben soll, möglichst keine Fehler zu machen, damit jede Entscheidung ewig abwägen, nutzen wir die Gewalt zu treffen, sollen wir uns jetzt vor den Konsequenzen von dem Handeln nicht mehr fürchten? Nein. Wenn wir in dieser Furcht leben, dann sind wir nämlich nicht frei. Im 1. Korinther 6,12 steht, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber soll mich nicht gefangen nehmen. Am David hat sie da definitiv nicht zum Besten gedient. Er hat Konsequenzen gespürt, die es ihm nicht gefällt. Und was ist schlimmer, ist eben die Art, die Aussprache, die werden später noch kommen, über David reinbrechen. Und ein Kind verlieren, okay, das muss etwas Schreckliches sein. Und das ist eine Konsequenz von seinem Handeln. Doch er hat offen bereut und in seiner Reue hat er die Konsequenzen akzeptiert. Und Gott hat ihm die Reue angerechnet. Und er hat in David in diesen Konsequenzen immer seine Treue gezeigt. Vielleicht werden Konsequenzen nicht, die gehen vielleicht nicht einfach so weg. Von denen bleiben wir vielleicht nicht verstehen. Aber Gott ist in diesen Konsequenzen mit bei uns. Er steht treu zu uns und er treibt uns. Und er gibt uns die bestmögliche Lösung, um da wieder rauszukommen. Um damit können umgehen. Damit wir das in Erfüllung und Segen erfahren. Und wenn wir die Geschichte weiter anschauen, der Bathsheba, ihr zweiter Sohn von David, der Salomo, der wird der Nachfolger von David. Bathsheba steht also somit in der direkten Heilslinie und im Stammbaum von Jesus. Die Frau, die David mit ihrer Ehe gebrochen hat. Gott kann das grossartig und etwas schlimmer machen. Aber Saul hat die Konsequenzen nicht akzeptiert. Und so hat sich Gott auf ihn abgewendet. Und ich bin überzeugt, dass wenn der Saul einsichtig gewesen wäre, dann hat sich auch Gott immer das Kreuz gewandt und das Leben zum Besten gewandt. All dem, was ich erzählt habe, der hat gehört und gesehen, kristallisieren sich von mir so viele drei Punkte raus. Das erste ist, jeder Mensch macht Fehler. Das macht uns aber auch alle gut. Es soll uns aber nicht entmutigen. Nein, am David die Beispiel zeigt uns gerade, dass Gott uns in unserer Schwachheit einstehen kann und etwas Gutes daraus erwachsen lassen kann. Das Zweite, was ich hier heraussehe, ist, welchen Unterschied es macht, wenn man ein gutes Feld ins Herz hat. Wie der David. Nicht so, wie das Denken vom Selbst ist. Das David-Prinzip von Gut und von Reue bietet sich mehr an, wie das Selbst-Prinzip von Gott vergibt mir denn schon. Und der dritte Punkt ist, wir sollten uns bewusst sein, dass Handeln Konsequenzen mit sich trägt. Doch wenn wir aber zu uns selber stehen, die Konsequenzen auf uns nehmen, das aufgrund auch unserer Reue, dann wird uns Gott auch in den Momenten, wo es vielleicht nicht so tolle Konsequenzen hat, genau so treu zu uns stehen und zu uns stehen. Und die Reue vom David und die Bußfertigkeit, die kommt im Psalm 51 sehr gut zum Ausdruck. Der Psalm hat er geschrieben, eigentlich kurz nachdem eigentlich so Nathan bei ihm ist. Und ich möchte den Psalm jetzt so noch als Abschluss von dieser Predigt lesen. Und ich lese es zur neuen Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten, ein Psalm David, entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathsheba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, dass umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Isopüschel tut, dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf meine Sünde, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewandt haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, du mein Retter, dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Treue als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Tier, das Gott gefällt, ist tiefer Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. In deiner Güte erweise auch der Stadt Zion Gutes, ja festige die Mauern Jerusalems. Dann wirst du erneut Gefallen haben an den vorgeschriebenen Opfern, an Brandopfern, die vollständig in Rauch aufgehen. Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere für dich dargebracht.